ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um die Ehrenamtsförderung für die Freiwillige Feuerwehr in Jena. Wir berichten über eine Ausstellung namens Traumland in Eisenach. Und gleich geht es darum, wie der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar in Weimar begangen wurde. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. Vor wenigen Tagen wurde bundesweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Seit 1996 gilt der 27. Januar als offizieller Gedenktag. Auch in Weimar wurde dieser besondere Gedenktag begangen. Mein Kollege Michael Tuscher von Radio Lotte Weimar sprach dazu mit Philipp Neumann-Thein von der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora.
An einem Tag wie heute steht ja vor allem das Erinnern im Mittelpunkt. Jens-Christian Wagner spricht dabei auch von einer Erinnerungskultur, die vor allem historisches Lernen in den Mittelpunkt rückt. Herr Neumann-Thein, können Sie vielleicht nochmal erklären, was das bedeutet?
Ja, das bedeutet, dass man sich kritisch mit dem damaligen Geschehen auseinandersetzt und auch fragt, was hat das mit uns heute zu tun? Es wäre aus unserer Sicht sehr verkürzt und sehr vereinfacht, wenn man heute nur über die Millionen Opfer der Nationalsozialisten sprechen würde. Es ist zwar der Gedenktag an die Opfer und sie stehen heute im Mittelpunkt, aber es muss auch danach gefragt werden, wie sind diese Menschen zu Opfern geworden? Wer waren die Mitmenschen, die sie zu Opfern machten? Welche Mechanismen griffen da? Und dort gibt es noch sehr, sehr viel, auch in der Forschung, sehr, sehr viele Fragen zu beantworten, die eben über viele Jahrzehnte aufgrund des Kalten Krieges oder weil Täterinnen und Täter sich der Justiz entzogen haben, bis heute eben noch nicht beantwortet sind.
Die Erlsen Archives haben gestern ja mit der Aktionswoche zu Hashtag Every Name Counts begonnen. Bei der Aktion können Leute dabei online helfen, die Akten von NS-Opfern zu erschließen. Wie bewerten Sie solche Mitmachaktionen für die Erinnerungskultur?
Das sind ganz, ganz wichtige Aktionen, weil sie zeigen, dass jede und jeder etwas tun kann. Wenn man sich dort beteiligen möchte, bei Every Name Counts, kann man eben Unterlagen, die die Nationalsozialisten beispielsweise in den Konzentrationslagern erstellt haben, kann man die sich anschauen und die Namen, Begriffe, Daten und beispielsweise auch Herkunftsorte in eine große Datenbank eingeben. Und die Arolsen Archives verfügen ja über viele Millionen Dokumente. Und viele Menschen können sich daran beteiligen, dass dieser nahezu unerschöpfliche Wissensschatz gehoben werden kann. Sowohl für die Forschung als auch für Recherchen, beispielsweise von Angehörigen.
Die Erinnerungskultur befindet sich ja auch gegenwärtig und schon seit längerer Zeit natürlich auch im digitalen Wandel. Welche Chancen sehen Sie denn darin?
Das sind Chancen und Risiken zugleich. Ein Thema, was uns in diesen Tagen auch sehr beschäftigt, ist die Möglichkeit durch sogenannte künstliche Intelligenz Quellen zu manipulieren oder ganz neue Dokumente zu schaffen, die so aussehen sollen, als ob sie aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen. Also da ist eine große Gefahr, dass historisches Wissen verloren geht und durch Fake News gewissermaßen ersetzt wird. Umso wichtiger ist es, quellenkritisch mit diesen Dingen umzugehen. Und darüber oder dafür bieten die digitalen Medien eben genauso Möglichkeiten. Es gibt Institutionen, die seriös sind, wie die Arolsen Archives, wie auch die Gedenkstätten an den Orten der Konzentrationslager, die gesichertes Wissen bieten und die immer Möglichkeiten bieten, jedem und jeder auf dem Smartphone solche Dinge abzugleichen. Und ein weiteres großes Potenzial ist, dass Orte, die nicht begehbar sind, wo sich früher Lager befanden für Zwangsarbeitende, für KZ-Häftlinge, dass die beispielsweise mit digitalen Tools zugänglich gemacht werden können. Das heißt, wir können uns viel intensiver als in der Vergangenheit mit dem Lagersystem der Nationalsozialisten auseinandersetzen und können sehen, dass die Verbrechen mitten im Alltag der Deutschen des Dritten Reiches stattgefunden haben.
Also eine größere Zugänglichkeit wird durch diesen digitalen Wandel möglich. Aber auch, wie Sie angerissen haben, KI spielt eine wesentliche negative Rolle, denn dadurch wird es ja möglich, bestimmte Dokumente umzudeuten, zu fälschen oder geschichtliche Ereignisse, wie gesagt, umzudeuten. Wie sollte man umgehen? Also KI-Kompetenz ist wahrscheinlich dahingehend ein ganz großer Begriff, der dann immer wieder aufploppt. Wie sollte man mit so einer Entwicklung umgehen?
Medienkompetenz ist ganz, ganz wichtig. Die Quellen, seien es die Originale oder das, was KI uns vorspielt, die sind häufig nicht selbsterklärend. Viele Begriffe, die in den nationalsozialistischen Quellen vorkommen, Namen von Lagern, aber auch von Personen, sind nicht selbsterklärend. Es braucht Institutionen, die gesichertes Wissen dazu zur Verfügung stellen. Und die müssen gestärkt werden, um eben gegen diese Flut an Fake News gerade in den digitalen Medien vorgehen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Medienkompetenz sollte in Schulen, sollte in der universitären Ausbildung einen zentralen Platz einnehmen, um gerade den jungen Menschen die Kompetenz an die Hand zu geben, mit dieser Flut an zweifelhaften, wenn nicht gefälschten Informationen umzugehen.
Gerade hier in Thüringen wird die Arbeit der Gedenkstätte und auch die Erinnerungskultur immer wieder von AkteurInnen oder PolitikerInnen aus dem rechtsextremen Spektrum angegriffen. Wie können denn Gedenkstätten eben besonders auf diese Angriffe aus der Politik reagieren?
Gedenkstätten müssen sich stark machen, müssen sich vernetzen mit anderen AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft, mit anderen Institutionen, die ja ebenso angegriffen werden. Es ist ja ein altes Muster, dass Rechtsextreme eben alles, was ihnen nicht in ihr Weltbild passt. Und dazu gehört nun mal die freiheitliche Demokratie, der Schutz von Minderheiten, die Anerkennung von Unterschiedlichkeit. All das soll eben keine Rolle spielen. Und diejenigen, die sich kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, die werden als sogenannte Nestbeschmutzer gesehen, weil sie in der Sichtweise der Rechtsextremen am Selbstbewusstsein der Nation sägen, gewissermaßen. Insofern ist es ein Aufruf und ein Appell an alle demokratischen Institutionen, AkteurInnen, sich zusammenzuschließen, den Schulterschluss zu üben gegen solche Angriffe und gemeinsam solidarisch zu sein und die freiheitliche Demokratie zu verteidigen.
Sie haben es schon angeschnitten, damit verbunden ist eben natürlich auch eine gewisse Haltung gegenüber Gedenkstätten, dem gesellschaftlichen Rechtsruck entgegenzuwirken. Wie bewerten Sie diese Haltung?
Sie meinen die Haltung der Gedenkstätten?
Genau, und der Zivilbevölkerung, die sich hinter die Gedenkstätten stellt, um halt wirklich diesem Rechtsruck etwas entgegenzustellen.
Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Die Gedenkstätten, die sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind Teil eben der Gesellschaft, Teil der Erinnerungskultur. Und wir sind als Gedenkstätten sehr, sehr stark angewiesen auf die Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Und wir versuchen auch unsererseits wiederum Impulse in die Zivilgesellschaft und überhaupt in die Gesellschaft zu setzen, indem wir beispielsweise Tabubrüche markieren. Wenn also Rechtsextreme von einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad sprechen, dann weisen wir darauf hin, was damit gemeint ist, nämlich das Wegwischen der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und insbesondere auch das Wegwischen von Fragen, was hat das denn heute noch mit uns zu tun? Und im Gegensatz dazu weisen wir eben auf Mechanismen hin, die zeigen, dass das, was während des Nationalsozialismus passiert ist, keine Einmaligkeit ist in dem Sinne, dass es nicht ähnliche Ereignisse auch heute wiedergeben könnte. Also Mechanismen wie Ausgrenzung, Gewalt, das Schüren von Hass auf Minderheiten, Das hat es nicht nur in den 30er, 40er Jahren gegeben, sondern das gibt es heute noch genauso. Und da sind große Gefahren für unsere heutige freiheitliche Demokratie.
Wäre den Anfang in diesem Anfängen in diesem Sinne. Genau. Vielen Dank, das sagte Dr. Philipp Neumann-Thein, stellvertretender Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Ich sprach mit ihm anlässlich des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus über das Thema Erinnerungskultur. Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland Gedenktag. An diesem Tag wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit.
Into the blur, you work our silence like in art.
Automobilwerk in Eisenach kann auf eine jahrelange Tradition zurückblicken und galt zu DDR-Zeiten lange als größter Betrieb in Thüringen. Und besonders zu dieser Zeit gab es sehr viele VertragsarbeiterInnen, die aus dem Ausland in die DDR kamen. Und um deren Geschichte und auch deren Perspektive auf die ehemalige DDR geht es in der aktuellen Ausstellung Traumland. Meine Kollegin Joanna Mannel vom Wartburg-Radio berichtet.
Sie kamen jung in die DDR mit Hoffnungen auf Ausbildung, Arbeit und eine bessere Zukunft. Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen. War für einreisende, ausländische Jugendliche und junge Erwachsene die DDR rückblickend das erhoffte Traumland? Und ist es die BRD heute? Gibt es vielleicht Parallelen? Dafür wurde das Projekt mit dem, finde ich, doch recht passenden Namen Traumland ins Leben gerufen. Hier soll sich mit den Geschichten der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern beschäftigt werden und was aus diesen Versprechen geworden ist. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mir die Projektpartner von Traumland ins Studio eingeladen. Da wir uns alle kennen, haben wir uns auf ein professionelles Arbeitsduo geeinigt. Zuerst möchte ich die Dame in der Runde begrüßen, und zwar Jessica Lindner-Elsner, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Automobilwelt in Eisenach. Hallo Jessica.
Hallo.
Dann der Hans Ferens, Kulturschaffender, der auch schon an einigen Kulturprojekten nicht nur hier im Wartburg-Radio beteiligt war. Hallo Hans.
Hallo.
Und dann zu guter Letzt Marco Fischer, der Leiter des Wartburg-Radios. Hallo Marco.
Hallo.
Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und dass ich heute mit euch über das Projekt Traumland reden darf. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, das Projekt Traumland, für die, die davon vielleicht noch nichts gehört haben. Was ist das genau, Jessica? Kannst du das vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern erzählen?
Das Thema Traumland ist entsprungen, oder unsere Projektidee Traumland ist entsprungen aus der Möglichkeit einer Förderung von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Dort gibt es schon seit mehreren Jahren so eine Projektförderung, die nennt sich Jugend erinnert. Und wir drei, beziehungsweise vier, mit dem Peter Schäfer vom Kunstpavillon haben zusammengesessen und haben uns überlegt, dass wir doch eigentlich da gerne mal was machen würden. Denn Eisenach bietet sich an, das Thema zu erforschen. Es gab den Großbetrieb, das Automobilwerk Eisenach mit mehreren hundert VertragsarbeiterInnen und genauso gut ganz viele umliegende Betriebe, die auch Vertragsarbeiter beschäftigt haben, nicht nur in der Zulieferbranche, sondern eben auch andere Betriebe wie Petkos oder die Uhrenwerke in Rula. Und daraufhin haben wir uns zusammengeschlossen und haben überlegt, was wir mit Traumland machen könnten.
Man muss vielleicht noch, kann ein bisschen ausholen und sagen, wenn Leute hierher kommen oder wenn so junge Leute damals in die DDR kamen, dann kamen sie auch mit Vorstellungen, mit Träumen, mit Hoffnungen hierher und kamen dann in dieses Land und dachten sich vielleicht, oh, ich komme hierher und ich arbeite hier als Schweißer, als Schlosser. Oder junge Frauen, die berichten, sie kamen hierher und dachten, sie bekommen eine Ausbildung zur Krankenschwester und sie landeten aber dann, weil es der Fünfjahresplan so hergab, in einer Textilweberei am Band und arbeiten von morgens bis abends um was ganz anderes. Und diese Träume und Hoffnungen, die Leute hatten und die vielleicht geplatzt sind, manche wurden wahrscheinlich auch wahr, denen wollen wir nachgehen, die ausgraben, Leute treffen von früher, die hier geblieben sind nach der Wende und das gegenüberstellen mit Träumen und Hoffnungen von Menschen, die später gekommen sind, also sowohl aus Syrien damals, 2015 rum, und auch heute, wenn sie am Ende ihrer Schulausbildung sind und sich überlegen, Mensch, was mache ich eigentlich? Und jeder Erwachsene wird sich zurückerinnern und sagen, ja, das hatte ich mir auch mal gedacht und was ist daraus geworden? Und dass man diese Ideen, diese Träume aufgreift und dann mal gegenüberstellt, okay, unter welchen Bedingungen lebten wir früher? Oder lebten die Leute früher, die kamen? Und wie ist es heute? Und könnt ihr heute mehr wählen als früher? Was hat sich verändert?
Wie kam es denn jetzt zu der Zusammenarbeit zwischen AWE, dir Hans Ferens als Kulturschaffender und dem Wartburg-Radio? Marco?
Ich könnte jetzt so sagen, ich kenne alle und schon lange. Es ist ja wirklich so, Hans war 2013, hat man eben gerade gesagt, 2013, das erste Mal ein Projekt zusammengearbeitet und ja, über die Jahre immer wieder irgendwo zusammengearbeitet. Und ja, wir als Radio sind natürlich prädestiniert für so ein Zeitzeugenprojekt. Denn auch mit dem AWE, also mit der Stiftung Automobile Welt, haben wir schon angefangen, auch Zeitzeugen-Interviews aufzunehmen, die noch ein bisschen aufgearbeitet werden müssen. Da geht es natürlich nicht nur um Vertragsarbeiter. Waren zwar, glaube ich, auch schon mal zwei da. Dort geht es eben um die Geschichte des Automobilwerks. Und ich sage mal, da sind wir natürlich genau die Richtigen, die da irgendwo mitmachen. Ja,
ja, und wir beschäftigen uns eigentlich auch schon seit Jahren bewusst und unbewusst mit demselben Thema. Es geht um Demokratisierung, es geht um Kontakt zu anderen Leuten. Und das Kunstpavillon Eisenach, das darf man gar nicht vergessen, das Kunstpavillon Eisenach hat ja früher eine ganz zentrale Stellung in der Stadt. Es war die Ausstellungshalle der Wartburgs. Wenn man reinkommt, gab es eine Drehscheibe, da drehte sich das neueste Modell vor sich hin, was man bestaunen konnte. Daneben standen die alten, man konnte das neue bestellen, musste dann 10 Jahre warten, aber man konnte es bestellen und das war mitten in der Stadt. Das war ein modernes Gebäude, was auch das Image transportierte. Boah, ein tolles Auto. Und da in diesem Gebäude, da wird auch ein Großteil der Arbeit stattfinden. Also wir haben schon in der Stadt hier in Eisenach 3 Anlaufpunkte des AWE. Alles, was der Rest, der als Museum übrig blieb, ja, das Wartburg-Radio und das Kunstpavillon, die da zusammenarbeiten zu diesem Thema.
Die Stiftung Automobile Welt Eisenach bietet sich halt für die Forschung da sehr an. Also nicht nur, weil ich selbst zu dem Thema schon viel geforscht habe. Es war ein Teil meiner Doktorarbeit. Ich habe mich mit Vertragsarbeitern beschäftigt in der DDR und auch im Übergang in die Marktwirtschaft dann sozusagen. Was ist aus ihnen geworden? Sondern wir haben natürlich auch einen riesengroßen Archivschatz dort, der eben auch ganz viele Zeitzeugnisse aus dieser Zeit beherbergt. Und deswegen haben wir sozusagen einmal die technische Komponente mit dem Wartburg-Radio. Wir haben einmal die Kultur- und Ideenschmiede bei Hans und einmal Peter. Sozusagen...
Hm? Und Peter, man darf ihn nicht vergessen.
Genau. Ja. Wir haben den Kunstpavillon, wo die künstlerische Umsetzung am Ende stattfinden wird. Und wir haben die Stiftung, das Archiv, das Museum, in dem man sozusagen die Geschichte reinschnuppern kann und reinschlittern kann und kann sich intensiv auch mit Quellen beschäftigen.
Den vollständigen Beitrag zur aktuellen Ausstellung Traumland in Eisenach können Sie in der Audiothek auf wartburgradio.com noch einmal nachhören. Wurde dem Feuerwehrverband e.V. in Jena ein neuer Fördergeldbescheid feierlich übergeben. Anwesend waren der zuständige Staatssekretär Guntram Wortli und mehrere politische VertreterInnen. Radio OKJ berichtet.
Bürgermeister Benjamin Koppe, zuständiger Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice, war auch vor Ort. Benjamin Koppe betonte,
die Feuerwehrvereine und letztlich die Einsatzabteilung auch der freiwilligen Feuerwehren sind halt unglaublich wichtig für unsere Sicherheitsarchitektur, dass der Brandschutz, dass die Gefahrenabwehr hier in der Stadt gewährleistet werden kann. Das würde ohne die freiwilligen Feuerwehren nicht funktionieren.
Alle drei Vertreter der Politik unterstrichen die herausragende Bedeutung der freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt. Einig waren sie sich auch, dass das Ehrenamt eine zentrale Säule unseres Gemeinwesens sei. Und ohne ausreichendes ehrenamtliches Engagement könne keine Demokratie funktionieren. Guntram Wortli hält fest,
die größte Herausforderung ist, in den kommenden Jahren eine Transformation zu schaffen. Das heißt, auch Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen. Und nicht nur für das Ehrenamt, sondern auch für Führungsfunktionen im Ehrenamt. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind mit der Ehrenamtsförderung, dass zumindest die Vereine dann auch langfristig weiter ein finanzielles Fundament haben, um weiterhin bestehen zu können.
Eine junge Frau, die sich nicht nur ehrenamtlich engagiert, sondern auch Verantwortung in einer Führungsposition übernimmt, ist Gina-Sophie Merkel. Sie ist Vorsitzende des Kreisstadtfeuerwehrverbands in Jena. Die 5.000 Euro Fördergelder wurden in ein Pavillon, Infomaterialien und Werbeartikel investiert. So soll künftig mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden und eine stärkere Präsenz auf Messen und Kongressen gezeigt werden, um mehr Freiwillige für die Feuerwehr zu gewinnen. Auf die Frage, warum sich junge Menschen bei der Feuerwehr engagieren sollten, antwortete Gina-Sophie Merkel:
Weil Feuerwehr wie eine Familie ist, kann es nur jedem ans Herz legen, das zu machen, das auszuprobieren. Es ist egal, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, es ist für jeden was dabei. Und ja, es ist einfach eine Familie, es ist immer herzlich hier. Jeder ist herzlich willkommen.
Und wenn ihr euch bereits in einem Verein engagiert, dann sei darauf hingewiesen, dass ihr noch bis zum 15.04. Fördergelder bei der Thüringer Staatskanzlei beantragen könnt. Nähere Informationen findet ihr hierzu auf der Homepage der Thüringer Staatskanzlei unter Ehrenamt.
Erfurt fand vor wenigen Tagen eine hochinteressante Podiumsdiskussion zum Thema demokratische Resilienz statt. Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete der Grünen, war eine der Podiumsgäste und meine Kollegin Uli von Radio Frei war dabei und berichtet.
Engagiert statt ohnmächtig, Strategien für demokratische Resilienz. Unter diesem Titel wurde am vergangenen Dienstag an der Universität Erfurt über den Zustand der Demokratie in Thüringen und Deutschland diskutiert. In einem vollbesetzten Hörsaal trafen da unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Katrin Göring-Eckardt, Max Steinbeis und Franziska Wittau sprachen über die wachsende Polarisierung, schwindendes Vertrauen in politische Institutionen und den Umgang mit autoritären Bewegungen. Mehr als 160 Studierende und Mitarbeiter der Universität waren der Einladung gefolgt und auch ich war vor Ort, habe mir einen der letzten freien Plätze ganz vorne in der ersten Reihe gesichert und die Diskussion dann aus dem Hörsaal heraus verfolgt. Im Anschluss habe ich dann mit allen drei Podiumsgästen gesprochen und für euch blicke ich nun zurück auf diesen Abend, der sich um Engagement, Verantwortung und die Frage drehte, wie denn demokratische Resilienz überhaupt entstehen kann. Katrin Göring-Eckardt sitzt seit vielen Jahren für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion macht sie deutlich, die größte Gefahr für die Demokratie, die ist nicht etwa der offene Konflikt oder offene Streit, sondern eher das Gefühl von Ohnmacht und eben auch das Empfinden, nicht gehört zu werden. Aus ihren Gesprächen mit BürgerInnen, auch jenseits der politischen Nähe zu ihr, zieht sie eine klare Schlussfolgerung. demokratische Resilienz, die entsteht dort, wo Menschen erleben, dass ihre Erfahrungen zählen und sie selbst etwas bewirken können. Gleichzeitig warnt sie aber auch vor einer Kommunikation, die die Sprachen und die Themen der extremen Rechten übernimmt. Das stärke nämlich diese Kräfte, statt ihnen etwas entgegenzusetzen. Im Interview nach der Diskussion fasst sie noch einmal zusammen, was denn demokratische Resilienz für sie bedeutet, sowohl im Gespräch auf der Straße als auch im parlamentarischen Raum.
Resilient heißt ja, widerstandskräftig zu sein. Und Widerstand, ich würde mal sagen, ich habe das gelernt, ich bin ja in der DDR groß geworden und wir haben eine Diktatur gestürzt und haben diese Demokratie erkämpft und erschaffen. Und schon allein deswegen würde ich sie jetzt nicht drangeben, nur weil es Leute gibt, die anders drauf sind und finden, man muss das alles aushöhlen. Und im Parlament heißt das inhaltliche Auseinandersetzung. Es heißt für mich auch ganz klar, das Verfassungsgericht zu bitten, zu prüfen, ob die AfD eigentlich unserer Verfassung entspricht. Wenn ich mir den Paragraphen angucke in der Verfassung, dann steht da, wenn jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushöhlen oder gar abschaffen will, dann muss diese Partei verboten werden. Ich finde, das sollten wir prüfen, aber eben auch die Auseinandersetzung über das, was uns angeht. Und es geht irgendwie jeden Tag mit Menschen in diesem Land, aber es geht auch im Parlament darum, dass wir ja das achten, was wir da haben, unser Parlament achten und auch dafür sorgen, dass das bestehen bleiben kann, so wie es ist.
In der Podiumsdiskussion selbst benennt Göring-Eckardt immer wieder das Gefühl von Entfremdung zwischen BürgerInnen und eben auch den politischen Institutionen als zentrales Risiko. Ihr Plädoyer dafür dann, Demokratie, die muss im Alltag erfahrbar sein. Entweder durch funktionierende Daseinsvorsorge, durch lokale Lösungen oder auch gemeinsames Handeln vor Ort. Zum Beispiel eben in der Gesundheitsvorsorge, bei der Infrastruktur oder auch im Vereinsleben. Themen wie Vielfalt oder Gender prägen zwar häufig den politischen Diskurs, bleiben dann aber für viele Menschen eher abstrakt. Ob diese Inhalte dann auch stärker heruntergebrochen werden müssten, das erläutert sie anschließend im Interview.
Also ich glaube, die meisten können sich schon was unter diesen Großthemen vorstellen und haben das Gefühl, es hat mit mir nichts zu tun. Ich finde meistens ja schon. Also die Rolle von Frauen und Männern, darüber reden wir quasi seit Jahrtausenden. Und warum sollen wir das jetzt heute nicht mehr tun? Und warum irgendwie streiten wir zu Hause, wer den Haushalt macht? Genau deswegen. Und wie ist es mit Geflüchteten in unserem Land? Ja, natürlich treibt das ganz viele Leute um. Ich verstehe, dass die einen sagen, ich habe aber Angst, nachts irgendwo da lang zu gehen. Ich würde gern darüber reden, wie es mit unserem Gesundheitssystem ist, mit der Pflege, mit dem Handwerk. Viele Busfahrerinnen und Busfahrer in Deutschland haben inzwischen keine deutsche Großmutter mehr und es würde gar nicht mehr funktionieren ohne sie. Und deswegen, finde ich, können wir auch über das Positive reden, was unseren Alltag ausmacht. Und das ist gar nicht runterbrechen, sondern es ist irgendwie danach zu gucken, was machen wir da gemeinsam und wie, ja, auch ernst zu nehmen, wovor hat jemand Angst, was hat er für Sorgen, aber auch einmal positiv zu betrachten, was uns gemeinsam umtreibt, welche Probleme wir gemeinsam haben, also ob das irgendwie die kaputte Brücke ist oder der Hort, der nicht mehr gut aussieht oder, das können wir ja gut gemeinsam besprechen, ohne dass wir Leute beleidigen, diffamieren müssen oder uns gegenseitig fertig machen.
Laut Katrin Göring-Eckardt hat die Politik auch eine große Verantwortung mit Blick auf die eigene Wortwahl. Denn eine Sprache, die Frust verstärkt oder eben auch rechte Narrative aufgreift, die normalisiere eben antidemokratische Positionen. Und ihr Grundsatz lautet deswegen, Gespräch ja, Zusammenarbeit mit Rechtsextremen nein. Wie das dann im Alltag aussieht, etwa im Sportverein oder in der Kommunalpolitik, das hat sie mir auch nochmal im Interview erklärt.
Aber das ist ja die Frage, was wir meinen, wenn wir sagen, wir reden miteinander. Also heißt es dann, wir reden dem anderen nach dem Mund oder sparen die Themen aus? Und ich finde, wenn man die eigene Blase verlässt, dann heißt es erstmal mit der eigenen Haltung, die Blase zu verlassen und zu sagen, Moment mal, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, was du sagst. Das ist übrigens mein Nachbar, über den du gerade so redest. Und das ist eine Freundin von mir, die du gerade beschimpfst in dem, was du sagst. Und das meine ich mit miteinander reden, es vielleicht auch mal persönlich machen und vielleicht auch klar machen, ob sie eigentlich über ihre eigenen Familien oder Freundeskreise auch so reden würden. Und ob, wenn ich sage, lass uns über Rassismus sprechen, wenn ich sagen, also rassistisch bin ich ja nicht. Lass uns darüber reden, was du gerade gesagt hast und was das für die Person bedeutet, ist vielleicht was anderes. Und ich finde, Brandmauer im Reden nein, Brandmauer im politischen Handeln ja. Und beim politischen Handeln, ja, ich weiß, es gibt auf dem Dorf XY Anträge, die von der AfD kommen, die dann einfach beschlossen werden. Ich finde, die demokratischen Parteien sollten sich genau anschauen, worüber geredet wird, was das Problem ist. Und wenn das Problem da ist, dann können sie auch einen eigenen Antrag formulieren. Dann muss man nicht sagen, die haben ja vielleicht irgendwas recht gehabt. Vielleicht geht es vor allen Dingen darum, dass die AfD versucht, Probleme auszunutzen, die andere nicht lösen. Und deswegen würde ich sagen, Probleme lösen. Und was Eigenes auf die Beine stellen, das hilft eigentlich immer.
Den vollständigen Bericht über die Podiumsdiskussion zum Thema demokratische Resilienz von meiner Kollegin Uli können Sie nochmal nachhören auf www.radio-frei.de.
Shadows of love, and I think about your plans, our travels, and the times we have tried. I've been searching, I've been feeling alone, and I wonder why we said what we said and what you had in mind. Ships are sailing, sailing seven seas, looking for the love that once was real but left. Telling stories of a merciful man and how it did disappear. Fears are just sitting hand in the game, saying we should not believe in everything we hear. Ships are sailing, sailing on my dreams, gonna carry me somewhere to believe they'll find you. Sailors leaving, traveling to be free, listening to the whispers of the gods who see, they guide you. Ships are sailing in the god of sea, when the sky turned black, spoken riddles to me, cursed me. Sailors leaving, now you come to free, and you're doomed to find your own prison's key inside you.
Down there lies soul that holds you.
In Saalfeld tauchen seit Jahresbeginn vermehrt rechtsextremistische Graffiti auf und vor wenigen Tagen hat es sogar einen Brandanschlag gegeben. Aus diesem Grund fand vor wenigen Tagen eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus statt. Meine Kollegin Amanda Hurley von Radio SRB war dabei und berichtet.
Wir sind heute hier, weil es in letzter Zeit in Saalfeld vermehrt zu Nazi-Aktivität gekommen ist. Hakenkreuzschmierereien, ein Brandanschlag auf den Schlossberg. Und deswegen sind wir heute hier, sind laut, machen ein bisschen Lärm, Ja, weil sonst hat sich noch nicht so viel bewegt in der Stadtpolitik, dass Leute mal das Maul aufgemacht haben. Genau, deswegen sind wir hier und machen das Maul auf. Ganz einfach.
Die Innenstadt von Saalfeld hat sich am Samstag, den 24. Januar, in eine bunte Kulisse für eine der größten Anti-Rechts-Demonstrationen der Stadt seit 20 Jahren verwandelt. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld spricht von einem friedlichen Protest mit etwa 650 Teilnehmenden, während die Organisatoren eher von 900 ausgehen. Auslöser für die Demonstration waren ein Brandanschlag sowie rechtsextreme Graffitis auf zwei kulturelle Einrichtungen, die der linken Szene zugerechnet werden. Auch ein Café und mehrere Straßenmauern wurden beschmiert, vermutlich in der Nacht von Mittwoch, dem 14. Januar, auf Donnerstag, den 15. Januar. Der Kundgebung mit Organisator André Hunger hat erklärt, dass die Demonstration kurzfristig ins Leben gerufen wurde. Ziel war es, zu zeigen, dass die Gemeinschaft verfassungswidrige Parolen, Symbole und den Brandanschlag eindeutig ablehnt.
Letzte Woche, da traf es in Schlossberg. Das nächste Mal ist es vielleicht das Clubhaus, die nächstbeste Flüchtlingsunterkunft oder die sich zu klar positionierte Kirche. Wer weiß, zu was aufgestachelte, radikalisierte Jugendliche hier noch fähig sind. Und das, liebe Leute, macht mir Angst. Angst davor, wertvolle und wichtige Orte zu verlieren. Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren. Angst, dass sich die Geschichte wiederholen wird.
Er verwies auf Ereignisse im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in den 90er Jahren und auf die Verbindung des Landkreises zu NSU-Mordserie.
Der Thüringer Heimatschutz und der später daraus entsprungene nationalsozialistische Untergrund NSU fühlte sich in unserer Region hier in den 90er Jahren pudelwohl. Starthilfe bekamen damals die späteren Nazi-Terroristen auch durch den Thüringer Verfassungsschutz. Was danach passiert ist, wissen wir hoffentlich alle. Die rassistischen Morde des NSU. Sie hatten auch in Saalfeld-Rudolstadt ihren Ursprung.
Pfarrer Christian Spaßbrot vom Evangelischen Kirchengemeindeverband Saalfeld hat am Samstag auch eine Rede gehalten. Er sagte, die Demonstration solle die Menschen daran erinnern, aufmerksam zu bleiben, wenn rechte Ideen zunehmen. Er zitierte in seiner Rede die Holocaust-Überlebende Tove Friedman.
Der Holocaust darf nicht nur Erinnerung, sondern muss auch Warnung für die Gesellschaft sein, wachsam zu bleiben und sich der Gefahren für die Menschheit bewusst zu sein. Ich hoffe sehr, dass die nächste Generation noch lange als Gewissen fungieren kann, wenn wir Überlebende nicht mehr da sind. Ich hoffe, dass dann Aaron, das ist ihr Enkel, sagen wird und bestätigen wird, ja, alles das ist wirklich geschehen. Und ich denke, darum stehen wir hier und laufen diese Demo heute als Warnung für unsere Gesellschaft in Deutschland und im Städtedreieck wachsam zu sein.
Till aus Rudolstadt ist extra für die Demonstration nach Saalfeld angereist.
Um halt gegen diesen ganzen rechtsextremen Drang zu demonstrieren und natürlich auch gegen den Anschlag. Ich finde, sowas geht absolut gar nicht und hat nichts zu suchen, egal wo. So, es soll Frieden geben und allgemein die Bewegung von rechts raus kommen wir da Müll. Weil Menschenhass ist etwas so Schlimmes und ich finde, es soll in dieser Welt sowas an sich gar nicht geben. Absolut nicht.
Johanna, die nach 40 Jahren in Saalfeld nun in Jena lebt, war ebenfalls für die Demonstration in die alte Heimat gekommen.
Ich bin heute hier auf die Straße gegangen, weil ich finde, dass der Rechtsextremismus eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht hat hier im Landkreis. Und es macht mir Sorgen. Und ich denke, für Menschenrechte und ein gutes Miteinander lohnt es sich immer, auf die Straße zu gehen.
Der Protest zog seinen Weg durch die Stadt, beginnend am Clubhaus in der Breitscheidstraße und den Marktplatz herum, bevor sie zurück zum Kirchplatz und schließlich zum Schlossberg 1 am Weidisch führte. Polizeisprecher Severin Lehmann sagte, die Demonstration sei friedlich geblieben.
Wir haben keine Störungen zu verzeichnen und es ist auch kein Potenzial da, dass irgendwelche Störungen auftreten könnten. Genau, und ansonsten sind auch sehr viele Familien und Kinder mit dabei.
Sind Gegendemonstrationen heute angemeldet?
Gegendemonstrationen sind nicht angemeldet. Die Polizei hat auch keine Kenntnis von irgendwelchen Störaktionen oder Sonstiges. Von daher gehen wir auch davon aus, dass die Demonstration weiterhin friedlich und sicher verlaufen wird. Während der Anreise am Bahnhof gab es keinerlei Probleme. Die Personen haben sich zu der Versammlung entsprechend begeben und dass auch alles störungsfrei und ohne dass Probleme aufgetreten sind.
Herr Lehmann sagte, dass 3 Tatverdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren durch die Polizei ermittelt werden könnten.
Stand der Ermittlung ist, dass wir bezüglich der Anschläge von letzten Woche, beziehungsweise wo ein Brandsatz auf ein Gebäude geschmissen wurde von letzter Woche, 3 Tatverdächtige ermitteln konnten. Hier sind auch Vernehmungen gelaufen und die weiteren Ermittlungen laufen auch gerade noch.
In einer Stellungnahme gegenüber Radio SRB hat Saalfelds Bürgermeister Dr. Stefan Kania betont, dass die Stadt jede Form von Straftat verurteilt. Grundlage ihres Handelns ist die Saalfelder Erklärung für Toleranz und Zivilcourage, die zu jeder neuen Stadtratsperiode bestätigt wird. Beim Neujahrsempfang am 9. Januar 2026 hat Dr. Kania zudem die Bedeutung der Demokratie hervorgehoben und hat zu einem respektvollen, toleranten Miteinander aufgerufen. Den Mitorganisatoren der Demonstration am Wochenende wurde außerdem ein persönliches Gespräch zu diesem Thema angeboten, laut Dr. Kania. André Hunger zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Demonstration.
Es war eine ganz, ganz tolle Demo. Sehr, sehr viele Menschen sind gekommen, sehr, sehr viele Menschen haben ein Zeichen gesetzt. Ich bin sehr glücklich über das Stadtbild, was wir heute abgegeben haben.
Kannst du einschätzen, wie viele Leute mit dabei waren heute?
Also es waren um die 900 Leute, die heute der Demo beigewohnt haben.
Ich bin mitgelaufen und habe mit einigen geredet und hatte den Eindruck gehabt, dass viele Leute vom außerhalb Saalfeld mit dabei waren.
Der Eindruck ist richtig. Also es sind auf jeden Fall auch Menschen aus benachbarten Städten, Rudolstadt, Bad Blankenburg, aber auch Jena, Gera, Erfurt, Weimar, selbst aus Leipzig sind, glaube ich, ein paar Leute gekommen. Genau, weil ja dieser Anschlag, der hier auf den Schlossberg verübt wurde, einfach auch ein großes Ding ist. So, ne? Ein Angriff mit einem Molotow-Cocktail auf ein alternatives Kulturprojekt, das schreckt auf, das lässt Menschen zusammenrücken und gerade die Menschen aus anderen Städten, denen es vielleicht genauso geht oder die einfach ihre Solidarität ausdrücken wollen mit den betroffenen Menschen hier vor Ort, die wollen auch mit uns gemeinsam ein Zeichen setzen.
Ist noch etwas geplant nach der Demo?
Nö, die Demo ist jetzt zu Ende und alle gehen friedlich nach Hause und ja, sind, glaube ich, alle sehr glücklich darüber, dass es so eine bunte, friedliche, aber trotzdem auch laute und kraftvolle Demonstration durch Saalfeld war.
Nach dem Ende des Protests hat die Kundgebung im Netz für reichlich Diskussionen gesorgt. Für Sie vor Ort war ich, Amanda Höhli, für Radio SRB.
Stadtbibliothek Nordhausen hat vor wenigen Tagen ihr kommendes, sehr abwechslungsreiches Programm für das erste Halbjahr 2026 vorgestellt. Meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno war dabei und berichtet.
Unsere Stadtbibliothek ist keine 0815-Bibo, die sich allein als Verwalterin von Medien versteht, sondern hier am Haus wird jedes Jahr neu alles daran gesetzt, möglichst viele verschiedene Menschen für Angebote zu begeistern. Seien es regelmäßige wöchentliche oder monatliche Angebote wie das Mittendrin, Gaming- oder Stricknachmittage, die Schreibwerkstatt, Filmabend auf Englisch, Quiz-Events, Kreativ- und Flohmärkte, Ausstellungen oder die beliebten Lesungen spannender und preisgekrönter Autoren und Autorinnen. Und so liegt nun der aktuellste Flyer frisch für das nächste Halbjahr überall aus und die Tickets für die dort genannten Lesungen sind ab sofort erhältlich. Darunter Namen wie Martin Klauka, Annette Gröschner und Florentine Anders. Auf Instagram gibt es ein Video, wie die Mitarbeitenden der Stadtbibliothek gefragt werden, auf was sie sich besonders freuen. Und dieser Frage schließe ich mich gleich an und stelle sie Hildegard Seidel, der ehemaligen Bibliotheksleiterin und stellvertretenden Vereinsvorsitzenden des Fördervereins der Stadtbibliothek. Gibt es etwas, worauf Sie sich ganz besonders freuen, Frau Seidel?
Ja, auf die Vielfalt des Programms erstmal so, wie es ist. Aber Daniel Speck, den hat man eingeladen. Das ist mein ganz großer Romanfavorit. Den liebe ich sehr, weil man von, wenn man angefangen hat, nicht wieder aufhören kann. Und das zeigt sich ja auch, dass viele seiner Bücher verfilmt sind. Ich wollte gerade ein Buch holen. Es ist gar kein Star. Also ein absoluter Bestsellerautor. Und wichtig ist mir natürlich auch das Buch von Jana Hensel. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass der Aufbauverlag da an uns herangetreten ist. Wir arbeiten ja mit dem Verlag sehr eng zusammen. Sie hat vor einigen Jahren das Buch Zonenkinder geschrieben und dieses Jahr erscheint im Februar ein Buch, Es war einmal ein Land, warum sich die Demokratie in Ostdeutschland verabschiedet. Jana Hensel ist Leipzigerin, Jahrgang 1976, und sie schreibt auch sehr viel von ihren Gesprächen und wirbt auch um Verständnis und versucht zu klären, was hat sich verändert im Laufe dieser Zeit, dieser Jahre, seit 1989.
Verständnis, Verständigung, Kommunikation und Austausch. Es wundert mich nicht, dass Sie das unterstützen möchten, Frau Seidel.
Ja, ich bin Mutter einer Familie mit 4 Kindern, die sehr unterschiedliche Interessen haben und auch politische Haltungen. Und mein Mann ist Pfarrer, also das hat schon immer eine große Rolle gespielt.
Sie sind selbst Teil des Fördervereins der Bibliothek und maßgeblich daran beteiligt, wer und was im Veranstaltungskalender landet. Wie stelle ich mir diesen Prozess vor? Treten die Leute an Sie heran und geben Wünsche ab, welche Autoren oder Autorinnen kommen sollen?
Genau, das ist eine Mischung. Wir sitzen zusammen mit unseren Partnern hier in der Stadt und wir haben aber auch Menschen, die sagen, könnt ihr den nicht mal einladen? Dann kommt es auch vor, dass natürlich jetzt Herr Kamina vom Theater eingeladen wird. Da war ich auch sehr froh und man spielt sich so die Bälle zu und man berät sich auch. Aber Wünsche werden sehr stark berücksichtigt. Also die schlagen sich auch im Programm nieder. Das ist auch der Sinn dieses Hauses, nicht? Dass die Vielfalt, der Vielfalt Raum gegeben wird.
Sehr schön haben Sie das gesagt. Der Vielfalt Raum geben. Das ist das, was auch durch die Ernennung zur Bibliothek des Jahres 2024 im Außen gesehen und gewürdigt wurde. Bürgermeisterin Rieger ist besonders von dem immer größer werdenden Interesse von jüngeren Bürgern und Bürgerinnen begeistert.
Das hat für die Jugendlichen teilweise hier wirklich wie so einen fast Jugendclub-Charakter, wo man sich einfach auch trifft, wo man sich austauscht. Aber natürlich auch ganz viele verschiedene Medien findet. Und das freut mich total, dass das von der Jugend so angenommen wird, dass auch Hausaufgaben gemacht werden und dass man halt nicht immer nur auf die sozialen Medien setzt, sondern auch wirklich wieder zum Buch greift. Und das freut mich ungemein. Und zum anderen haben wir eine sehr, sehr breite Leserschaft, auch bei unseren ganzen Lesungen. Und wir hatten ja gerade hier die Runde gehabt und haben das kommende Programm für das kommende Halbjahr vorgestellt bekommen. Und wenn man das noch mal so live hört. Und dann freut man sich richtig und man möchte am liebsten gleich in die Bibliothek gehen und sich mal das eine oder andere Buch schon mal aus dem Regal nehmen. Und halt natürlich mit großer Freude ist man auch dabei, wenn dann wirklich die Autoren dann mal live vor einem stehen und auch mal ganz viele Sachen halt nicht nur über das Buch berichten, sondern ich finde es auch mal ganz spannend, wie jeder einzelne Autor mal so zu so einem Buch kommt. Und das finde ich immer ganz spannend, deswegen kann ich da auch nur jeden dazu raten, sich mal den kommenden Flyer anzuschauen und zur ein oder anderen Lesung zu gehen und sich mal das mal live anzuschauen und anzuhören, was in den einzelnen Büchern so vorkommt und warum und wieso der Autor dieses Buch genau so geschrieben hat.
Wie sieht das Marie-Kathrin Haase, Leiterin der Stadtbibliothek Nordhausen? Haben auch Sie das Gefühl, dass sich vermehrt jüngere Menschen hier im Haus wohlfühlen und die Vielfalt abbilden?
Auf jeden Fall. Also besonders nochmal seit den letzten paar Jahren und im Besonderen, seitdem wir letztes Jahr nochmal unser Foyer nochmal mit weiteren Sitzmöbeln und Stühlen modernisiert haben, merken wir wirklich, dass nach der Schule viele Schüler dann hierher kommen und sich dann mit ihren Heften, Hausaufgaben hinsetzen oder einfach ihre Lerngruppen dann auch hier bilden, weil auch manche Schüler, das habe ich dann auch im Einzelnen manchmal schon mitbekommen, dann auch vielleicht nicht unbedingt von direkt in Nordhausen wohnen, sondern eben aus den Dörfern und dann eben mit dem Bus fahren oder mit dem Zug fahren und dann sind sie natürlich an gewisse Zeiten auch gebunden und dann nutzen sie die Zeit dann hier und setzen sich hier hin, machen hier schon vielleicht die Hausaufgaben, treffen sich hier mit ihren Lerngruppen und machen schon mal zusammen ihre Gruppenaufgaben und das ist wunderschön zu sehen, sag ich mal, dass das Haus so angenommen wird auch dafür.
Das Bibliotheksfest 2025 lockte 1000 BesucherInnen an. Die Buchkids-Harzmesse durfte 1500 Menschen an einem Wochenende begrüßen. Im letzten Jahr gab es im Bürgerhaus 470 Veranstaltungen und es wurden 96.400 Gäste übers Jahr gezählt. Ein echtes Aushängeschild für die Stadt. Frau Rieger, welche Bedeutung misst man denn dem Haus im Stadtrat bei und kommt die Bibliothek überhaupt in ihrem Arbeitsumfeld als solche vor?
Ja, es kommt definitiv drin vor, weil wir auch immer regelmäßig darüber berichten, weil das ist natürlich ein sehr, sehr großes Haus, was natürlich auch mit Personal und natürlich auch mit Kosten besetzt ist und wir kämpfen auch da regelmäßig darum, dass wir dieses Haus genauso wie es ist erhalten und auch weiterentwickeln und wir sind ja auch gerade deswegen auch sehr, sehr nah an den Bürgern durch die verschiedenen Lesungen und auch in dem Kontakt, sodass wir auch immer natürlich versuchen, die Interessen, die vorhanden sind, auch mit all unseren Veranstaltungen genauso umzusetzen. Und wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen, sondern wirklich als Geschenk ansehen und es auch wertschätzen und auch immer weiterentwickeln. Und da bin ich nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern dankbar, sondern diesem ganzen Team, die natürlich auch immer mit einem offenen Ohr dabei sind und natürlich auch dem Stadtrat, der natürlich dort auch das entsprechende Geld zur Verfügung stellen muss.
Auch im Jahr 2026 setzt sich das Team der Stadtbibliothek und des Fördervereins für ein abwechslungsreiches, vielfältiges und niedrigschwelliges Angebot für so viele Menschen wie möglich ein. Drücken wir die Daumen, dass wir in Nordhausen vielleicht eventuell im November die 5. Thüringer Kinder- und Jugendliteraturtage bei uns begrüßen dürfen. Das wäre doch auch ein echtes Highlight, das allen engagierten Beteiligten die Aufmerksamkeit schenkt, die sie sich wirklich verdient haben. Vielen lieben Dank für dieses schöne Pressegespräch zum Jahresstart an Alexandra Rieger, Marie-Kathrin Haase und Hildegard Seidel.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.